Stell dir vor, der schönste Tag eures Lebens ist vorbei. Die Hochzeitskerze brennt, die Tür fällt ins Schloss und ab jetzt soll alles ganz automatisch, perfekt und hochromantisch funktionieren. Doch in der Realität bleibt manchmal nur Stille. Und die quälende Frage, sind wir eigentlich die Einzigen mit diesem Problem? Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge von Beziehungshelden. Mein Name ist Simona und ich darf diesen Podcast von Team F seit mittlerweile 5 Jahren für dich, für euch gestalten. Und wenn du uns ein Geschenk machen willst, schreib uns super gerne ein Feedback oder unterstütze unsere Arbeit mit einer 5-Euro-Spende. Alle Infos dazu findest du direkt in den Shownotes. Und danke, dass du Teil unserer Community bist. In den nächsten 2 Folgen brechen wir ein Tabu, denn wir werden über Herausforderungen in der Sexualität sprechen. Unser erstes Thema heute heißt, wenn das Intimste auf sich warten lässt. Es geht um nicht vollzogene Sexualität. Und in der nächsten Folge sprechen wir über Veränderung unserer Sexualität, wenn das Leben spürbar eingreift, sei es durch die Wechseljahre, schwere Erkrankungen, Lebenskrisen oder schlicht das Älterwerden. Und jetzt wünsche ich dir viele wertvolle Erkenntnisse mit dieser Folge.
Beziehungshelden, ein Podcast von Team F. Fürs Füreinander.
Heute sprechen wir über ein richtiges Tabu, zumindest für viele. Unser Thema heißt, wenn das Intimste auf sich warten lässt. Es geht also um nicht vollzogene Sexualität. Und dazu habe ich mir eine Expertin an Bord geholt, die ihr schon aus verschiedenen Folgen kennt, zum Beispiel 92, 117 und 171, Dr. Ute Buth. Sie ist Gynäkologin beim Weißen Kreuz und leitet ihre eigene Beratungsstelle Herzenskunst und gehört glücklicherweise zum Team F-Team. Liebe Ute, schön, dass du wieder da bist.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ja, ich habe das so ein bisschen auch verfolgt. Man kann ja auch bei Social Media von dir ein bisschen was erfahren. Du jetzt nicht so im Großen und Ganzen, aber du tauchst immer wieder auf und das freut mich total. Genau. Lass uns direkt ins Thema einsteigen. Das ist ja echt schon, ich hatte es gerade schon angeteasert, ein sehr, sehr intimes Thema. Intimes Thema, das ist schon die Wortkunst und ein großes Tabu und das wollen wir heute brechen. Und ich glaube, du hörst diesen Satz wahrscheinlich öfters mal, zumindest ist er mir ab und zu mal begegnet, so im Rat und in Gesprächen, auf Seminaren. Wir sind bestimmt die Einzigen, denen es so geht. Und wie einsam sind damit Paare wirklich?
Ja, das ist wirklich ein Herzensthema von mir, nicht vollzogene Sexualität, weil es viel mehr Paare betrifft, als man gemeinhin denkt. Und wenn du fragst, wie einsam sind die Paare wirklich, dann müssen wir unterscheiden zwischen dem, wie einsam fühlen sie sich und wie einsam sind sie vielleicht statistisch gesehen. Ich habe keine wirkliche Statistik, weil das ja auch ganz schwer ist zu erfragen, bei wem hat Sexualität überall nicht geklappt, wenn sie versuchen wollten, die zu leben. Aber ich kann sagen, von der Beratungserfahrung, die ich habe, dass immer wieder Menschen bei mir sitzen, die denken, dass sie die in Anführungsstrichen selbstverständlichste Sache von der ganzen Welt nicht hinbekommen, die alle können. Und das stimmt so nicht. Deshalb sage ich dann ganz gerne, willkommen im Club. Wir haben schon viele gesessen und man merkt auch so ein Stück Überraschung, positives Erschrecken. Wir haben das falsch eingeschätzt und aber auch ein Stück Erleichterung. Ja, weil man sonst so das Gefühl hat, das ist so selbstverständlich, das ist es aber gar nicht. Mhm. Weil ja ganz viele Gründe auch dazu beitragen können, dass Sexualität, wenn man es versuchen will, nicht gelingt.
Ja, das kann ich total. Also wenn ich mich jetzt zurückerinnere, ich glaube, ich hatte einen ganz ähnlichen Gedanken, dass ich gedacht habe, ja, das können ja alle, das ist uns so in die Wiege gelegt, ne? Wir sind sexuelle Wesen und so weiter und so fort. Muss doch klappen. Oder man vertraut dann so auf den Partner, Partnerin, wenn man selber unsicher ist. Der andere weiß bestimmt, wie es geht. Und in der christlichen Bubble haben wir ja nochmal so eine Besonderheit.
dass da nicht so viel vorher ausprobiert wird und dass das so ein, schon ein Tabuthema ist in dieser Lerngeschichte. Ne? Das ist ein Wort, was ich bei dir gelernt habe, die sexuelle Lerngeschichte. Und das habe ich mir auch zu eigen gemacht, so darüber zu reden, weil ich das total gut finde, etwas auch zu beschreiben. Woher kommt das? Also wo kommt dieser Druck? Also ein bisschen, was habe ich gerade gesagt, ne? So ein Beispiel. Welchen Einfluss haben dann diese Erwartungen mit dieser sexuellen Lerngeschichte?
Ja, eine sexuelle Lerngeschichte, vielleicht für die, die es noch nicht so einordnen können vom Begriff, ist ja das, was wir lernen über Sexualität im Laufe unseres Lebens. Also das theoretische Wissen, aber auch das Praxiswissen, was wir erwerben. Und sexuelle Lerngeschichten beginnen nicht da, wo ich den ersten Partner, die erste Partnerin habe und anfange, Sexualität oder Intimität zu leben, sondern sie beginnen im Grunde genommen in den Wurzeln da, wo wir geschlechtlich sind, wenn wir selbst im Bauch unserer Mama heranwachsen, weil die erste Zelle schon geschlechtlich ist. Und wir im Laufe unseres Lebens ganz viele Informationen, Erfahrungen, Positives, Negatives dazu bekommen und so unser ganz individuelles Bild von Sexualität sich formt. Deshalb sind sexuelle Lerngeschichten so individuell wie Fingerabdrücke. Und wenn, du hast jetzt gerade vom Thema Druck gesprochen, ja, Druck kann natürlich auch dazu beitragen, dass es beim ersten Mal nicht klappt. Es können aber auch körperliche Gründe sein, da können wir gleich nochmal hingucken. Wenn ich so eine Erwartungshaltung habe, dass Sexualität ja sowas ganz Einfaches ist, was alle können, dass ich vielleicht auch noch die Belohnung für, ich habe bis zur Ehe gewartet, in der Hochzeitsnacht kriege und dass das alles so ganz einfach geht und es tauchen Schwierigkeiten auf oder Herausforderungen auf, dann gibt es oft eine große Irritation in Menschen, dass sie für sich feststellen, tja, ich habe gar nicht damit gerechnet, dass das nicht klappen könnte. Hm. Und man dann vielleicht erstmal direkt einen Fehler bei sich sucht oder ganz erstarrt ist oder feststellt, oh, das tut weh, damit habe ich vielleicht auch nicht gerechnet. Wobei ja Sex nicht automatisch wehtun muss, aber durch die Enge, durch Verkrampfung, durch auch eine innere Anspannung, das auch der Fall sein kann. Also formen Lerngeschichten unsere Sicht auf Dinge. Und wenn wir mal so Filme nehmen, Hollywood oder so, ja, das ist alles so locker flockig. Da steigen zwei ins Bett, dass es da nicht klappen könnte, wird eigentlich nie thematisiert, habe ich noch in keinem Film gesehen. Ja. Das heißt, es weckt auch unterbewusst so eine Erwartungshaltung, was soll denn da jetzt nicht klappen? Ja, wir lieben uns doch. Und dann stellt man plötzlich fest, ups, es geht nicht. Und es geht nicht, kann eben am Mann liegen, an der Frau liegen, es kann an beiden liegen, es kann wirklich an den anatomischen Verhältnissen liegen, dass die Größe der Scheide der Frau oder auch des Penis beim Mann nicht zueinander passt. Und das jetzt bitte nicht falsch verstehen, deshalb muss man nicht vorher alles ausprobieren, um zu gucken, ob es passt, sondern die Scheide ist ein dehnbares Organ, was sich anpassen kann. Und der Penis hat ja auch, wenn er erigiert ist, eine andere Größe, als wenn er erschlafft ist. Aber es ist eben so, dass wir zwischen der Scheide einer Frau, die noch keinen Sex hatte, und einem erigierten Penis in der Regel ein, ich nenne das mal, relatives Missverhältnis haben. Die Scheide ist in der Regel schmaler. Wenn wir über Tampons und Menstruationshygiene nachdenken, dann kann man sich das vielleicht mal so vorstellen, dass in die Scheide einer Frau in der Pubertät, also wenn sie noch als Teenager unterwegs ist, ein Tampon in der Größe meines kleinen Fingers reinpasst. Und wenn wir über eine erwachsene Frau sprechen, dann ein Zeigefinger. Und der Tampon füllt sich dann ja mit Blut und wird noch ein bisschen größer und man merkt dann schon, wenn man noch keinen Sex hatte, und man den Tampon wieder herauszieht, dass das gegenspannt. Ja? Das heißt, die Scheide ist noch nicht so weit. Aber zur Geburt eines Kindes passt ja ein Kopf von 10 bis 11 Zentimetern dadurch. Und da gibt es jetzt wiederum eigentlich meines Wissens keinen irrigierten Penis, der diese Größe erreicht, sodass wir dieses Missverhältnis nicht auf Dauer haben. Ja? Aber beim ersten Mal kann es trotzdem sein, dass man mit diesem Missverhältnis in Kontakt kommt. Und das, da sprechen wir jetzt erstmal nur von Anatomie. Aber wenn jetzt noch die Frage ist, oh, was kommt da auf mich zu? Wie wird das sein in der Sexualität? Die Bibel spricht so schön bei Maria von dem, sie wusste noch von keinem Mann. Und man fragt sich ja, wenn man mal drüber nachdenkt, man überliest das vielleicht auch, man fragt sich, was heißt das denn? Sie wusste doch, dass es Männer gibt. Sie war ja mit einem verlobt. Und das heißt, sie wusste noch nichts von der Sexualität des Mannes. Sie wusste noch nichts von der Art, wie seine Erregung sich ausdrückt, dass der Penis sich zum Beispiel aufrichten und fest werden kann. Und wenn ich als Sexualberaterin das so benenne, dann erlebe ich das immer wieder auch bei Frauen in Beratung, dass sie sagen, das erste Mal war für mich richtig herausfordernd, weil ich wusste, ich habe schon Schwierigkeiten, Tampons zu benutzen. Oder es hat vielleicht nie geklappt. Und dann sehe ich diesen irrigierten Penis und denke, wie soll das denn passen? Ja. Ja? Und das kann zusätzlich zu dem, dass es vielleicht ein Missverhältnis zwischen Penis und Scheide gibt, auch zu einer inneren Anspannung führen, die die Scheide jetzt nicht weitermacht, sondern enger. Das klingt aber jetzt so ein bisschen, als wenn man sagen würde, es ist immer die Scheide das Problem. Das stimmt aber auch gar nicht, weil die Scheide ja ein dehnbares Organ ist und weil es auch sein kann, dass die Scheide der Frau verhältnismäßig normal groß ist und sich auch dehnen könnte, aber der Penis des Mannes in dem Fall besonders groß ist. Und das Problem, was heißt das Problem? Also die Herausforderung dann eher auf seiner Seite lege. Oder dass er denkt, ich will der Frau nicht wehtun, ich will nicht so ein Mann sein, der das jetzt hier mit Gewalt macht und dann die beiden nicht wissen, wie gehen wir jetzt mit diesem Missverhältnis um. Ja, oder dass das Hymen so spannt und in der Position, in der man es versucht, klappt das nicht. Es kann viele Gründe geben. Es kann auch psychische Gründe geben. Die Erektion muss ja auch eine Zeit aufrechterhalten werden. Es gibt Männer, die insgesamt mit der Erektion aus unterschiedlichen Gründen Schwierigkeiten haben, die vielleicht auch Medikamente einnehmen, die das mit beeinflussen. Und manchmal gibt es auch eine Dauermedikation, die eine Erektion, die so fest ist, dass man Penis-Scheide-Verkehr haben kann, unmöglich macht, die aber aus medizinischen Gründen auch nicht abgesetzt werden kann. Dann muss man gucken, wie kann man Intimität trotzdem leben. Also zum Beispiel, dass es nicht durch Penis-Scheide-Verkehr passiert, sondern durch intensive Streicheln, Petting, Stimulation mit den Händen und so weiter.
Ich merke auch gerade, wie komplex das Thema werden kann und dass jede Beziehung wahrscheinlich auch total unterschiedlich ist. Und wenn man da eine Herausforderung hat, also bitte, wir können das jetzt schon mal voranstellen. Ich glaube, da muss man einfach mal einen Experten aufsuchen. Das kann ja sein, ne, durch ein Gespräch, dass man an die Aufklärung, manchmal ist es Aufklärung, manchmal ist es tatsächlich auch eine Hilfestellung. Da können wir später gleich noch mal ein bisschen, fetsche ich dich noch ein bisschen mehr aus, was man denn jetzt schon so tun kann. Ich hatte gerade auch noch so, die Frage stellte sich mir, wir sprechen ja von nicht vollzogener Sexualität, das heißt ein junges Pärchen, ganz frisch zusammen, verheiratet, möchte das jetzt ausprobieren, steigt in die Sexualität ein, in die gemeinsame und merkt, da ist ein Missverhältnis, also es passt irgendwie nicht oder da ist eine Irritation, es geht nicht und dann lassen sie es einfach beide. Und wie lange sollte man da warten? Also da ist ja auch so eine Spanne und eine Spannung. Genau, was ist da deine Erfahrung?
Ja, das, was die Paare berichten, die in Beratung kommen, ist ein sehr unterschiedlicher Umgang. Es gibt welche, die versuchen es dann immer und immer wieder und merken, es klappt wieder nicht und man wird dann auch irgendwann frustriert und gibt vielleicht tatsächlich auf und sagt, nee, jetzt lassen wir es. Was übrigens auch dazu führen kann, dass dann Intimität insgesamt vermieden wird, weil man immer Angst hat, wenn jeder Versuch könnte auch dazu führen, dass wir es wieder auch bis an den Punkt kommen, dass wir es versuchen, dann klappt es wieder nicht und dann stürzt man innerlich wieder ab. Es gibt aber auch andere, die behelfen sich und sagen, Sexualität ist ja weit mehr als Penis-Scheide-Verkehr und wir streicheln uns, wir führen uns mit der Hand zum Höhepunkt. Wir haben vielleicht Oralverkehr, wenn das für beide stimmig ist. Und die Sexualität sehr wohl auch leben. Genau. Also bei manchen klappt es dann tatsächlich nach einer Zeit. Und bei anderen ist es eher ein sehr frustiges Thema, was dann irgendwie auch ein Stück ausgeklammert wird oder wo man, das begegnet mir sehr oft in digitalen Zeiten, wo man versucht, sich im Internet Rat zu holen oder einzuordnen, was ist denn da wohl los? Das heißt, ich habe auch immer wieder Klienten, die dann mit Diagnosen in Beratung kommen, was sie denn meinen, was das ist. Und ich dann mir angewöhnt habe, auch zu fragen, woher denn die Diagnose kommt. Und ja, man sagen muss, eine Selbsteinschätzung ist nicht immer das, was es dann tatsächlich ist. Mhm. Das heißt, manche Paare warten wirklich Jahre, bis sie sich Hilfe suchen. Einfach weil das Thema so tabuisiert ist, weil so wenig drüber gesprochen wird. Ich finde, wir müssten in Gemeinden, gerade beim Thema Ehevorbereitung, auch über Sexualität sprechen, über Lerngeschichten sprechen. Darüber, du hattest ja eben auch über Einflussfaktoren mich gefragt, auch dass Horrorgeschichten, die man manchmal von anderen hört, wie schlimm das erste Mal war, dazu führen können, dass man innerlich denkt, Hilfe, hoffentlich passiert mir das nicht auch und eine innere Anspannung dazu kommt. Oder dass eine Mutter ihrer Tochter sagt, ja, da musst du jetzt durch. Ja, weil die Mutter das so erlebt hat und die Tochter denkt, ach, du ahnst es nicht, was kommt da jetzt auf mich zu? Also es gibt ja nichts, was es nicht gibt in unterschiedlichen Lerngeschichten.
Und das kann sich tatsächlich auch bei manchen wie eine Vergewaltigung anfühlen. Ne? Also das, wenn die Frau dann sagt, wahrscheinlich muss sich das so anfühlen. Also das ist ja auch etwas, was mit Grenzen zu tun hat, mit Selbstwahrnehmung. Also so soll sich das auf jeden Fall nicht anfühlen.
Nein, so soll sich das nicht anfühlen, wobei meine Erfahrung eher die ist, dass die Männer gar nicht dann mit Gewalt vorgehen. Das mag es sicherlich auch geben, aber dass die Frauen manchmal denken, ich muss das aber jetzt irgendwie leisten und ihn eher ermutigen, das jetzt irgendwie dann zu versuchen, sodass es teilweise dann auch zu Verletzungen kommen kann, wenn man das nicht wenn man nicht weiß, wie man das macht und dass zum Beispiel in bestimmten Fällen der Scheideneingang vorher gedehnt werden sollte und dass man weiß, welche Techniken wende ich denn an und nicht einfach sagt, okay, Augen zu und durch und dann gibt es vielleicht tatsächlich Verletzungen, die dann manchmal auch medizinisch versorgt werden müssen. Mhm. Ja.
Ein Thema, was immer wieder kommt, was immer wieder aufploppt, ist auch das Thema Vaginismus. Wahrscheinlich kommt dir das auch immer manchmal so als Selbstdiagnose, kann ich mir sehr gut vorstellen. Was passiert da, Ute? Was passiert da im Körper der Frau? Und wie kann man es vielleicht lösen? Welche Ansätze hast du?
Ja, bei Menschen, die tatsächlich betroffen sind, fühlt sich die Scheide wie verschlossen an. Es liegt ja um die Scheide herum, die Beckenbodenmuskulatur und Bindegewebe, weil das Becken der Frau, wenn man sich das mal so vorstellt, wenn man ein Skelett betrachtet, dann sieht man ja, wir haben die Beckenschaufeln und dann ist da in der Mitte dieses große Loch nach unten. Und wenn wir uns vorstellen, im Bauchraum liegen unsere Gedärme, dann würde ja, wenn da unten kein Beckenboden wäre, alles, wenn wir husten, nach unten rausfallen. Deshalb liegen halt im Beckenboden die Muskulatur und die Faszie, die sie abteilt, so scherenartig übereinander. Und durch dieses Gewebe, was uns nach unten stabilisiert, müssen eben unsere ausführenden Organe wie Blase, Scheide und auch Enddarm hindurch, ja, und liegen in dieser Struktur drin. Deshalb ist übrigens der Beckenboden für Sexualität auch so wichtig. So, und bei Betroffenen ist es so, dass sie entweder von Anfang an oder auch, es gibt auch einen sekundären Vaginismus, merken, ich kann gar nichts in die Scheide einführen, die fühlt sich wie verschlossen an. Bei Menschen, die aber jetzt aus Stress so eine Anspannung haben, kann sich das auch erstmal sehr eng und zu anfühlen. Es gibt tatsächlich auch Menschen, ganz, 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 ganz selten, wo es Fehlbildungen gibt, die wirklich keine Scheide haben, die tatsächlich verschlossen ist. Ja, das muss man unterscheiden. Deshalb sollte man das dann auch medizinisch abklären. Aber die Frage, was es letzten Endes ist, entscheidet ja auch mit darüber, wie ich es behandeln kann.
Ja.
Und deshalb ist es so wichtig, nicht einen Schnellschuss zu machen und eine Selbstdiagnose zu stellen und dann irgendwie sich womöglich auch noch irgendwelche Dilatatoren zu bestellen und dann zu meinen, ich muss jetzt irgendwie loslegen, weil die Ursache so entscheidend ist bezüglich der Art, wie ich behandeln kann. Wenn letzten Endes psychische Gründe dahinter stecken, dann würde ich nicht als ersten Schritt dehnen. Da muss man erstmal gucken, was sind denn die psychischen Faktoren, die es hier zu behandeln oder zu bearbeiten gibt. Meine Ausbildungsleiterin in der Sexualberatungsausbildung hat immer gesagt, stellen Sie sich den Eingang zur Scheide wie eine Haustür vor in Ihr Haus. Das ist die Tür in den Körperinnenraum der Frau. Und wenn wir an unsere Haustür denken oder Wohnungstür, dann lassen wir ja auch nicht jeden einfach mitten in unsere Wohnung rein. Also wenn ich nicht kenne, den lasse ich nicht rein. Und wenn ich jetzt die Tür aufmache und nehme ein Paket entgegen, dann sage ich vielleicht noch, wenn es schwer ist, den Paketboten, ja, kommen Sie mal rein, stellen Sie es da vorne auf die Treppe und dann bitte wieder raus. Ja. Aber dem würde ich jetzt nicht mein Wohnzimmer, meinen Keller, den unaufgeräumten Dachboden und was weiß ich was zeigen. Wenn ich jemanden besser oder etwas besser kenne und der kommt zu Besuch, dann kann der vielleicht ins Wohnzimmer, in die Küche und zum Gäste-WC, ja. Mhm. Aber bis ich jemandem wirklich mein ganzes Haus zeige, muss ich schon vertraut sein mit der Person. Und das bedeutet jetzt nicht für ein jung angehendes Paar, dass man sagt, ja, siehste, er ist halt nicht vertrauenswürdig, deshalb lässt sie ihn nicht rein, das wäre jetzt ein Schnellschuss, sondern einfach zu sagen, ja, aber diese Tür da, die muss ja auch erstmal lernen, wem sie vertrauen kann. Ja, und sie hat vielleicht auch Erfahrungen gemacht, die dazu geführt haben, dass man sagt, ich sichere diesen Bereich lieber. Oder ich habe Lerninformationen, die mir sagen, du sicherst diesen Bereich lieber. Und dann jetzt mit Dehnungsübungen oder so anzufangen, wenn man gar nicht verstanden hat, warum denn diese Tür vielleicht noch gesichert werden will, ist nicht indiziert. Es könnte sogar kontraproduktiv sein. Was leider immer wieder passiert und was mir sehr, sehr traurig ist, auch für die betroffenen Personen, ist, dass es mitunter zu so einem Schnellschuss kommt, dass dann man medizinischen Rat sucht und dann gesagt wird, ja, das ist halt zu eng, dann müssen Sie zur Operation, das muss aufgeschnitten werden.
Oh.
Und das würde aber, wenn wir in unserem Bild bleiben, meinen, man bricht die Haustür auf.
Ja.
Ja, und das ändert jetzt aber nicht primär was, also es kann schon die Weite ein bisschen vergrößern, aber es führt auch zu Narben. Und wenn es psychische Gründe hat, noch viel schlimmer dazu, dass man das Gefühl hat, jemand verschafft sich mit Gewalt Zutritt. Und deshalb muss man sagen, aus gynäkologischer Sicht ist in den allerwenigsten Fällen eine Operation überhaupt indiziert. Es gibt ganz, ganz selten Fälle, wo es Fehlbildungen im Intimbereich gibt. Wir haben vom Hymen gesprochen, das Hymen, auch bekannt unter dem Namen Jungfernhäutchen, der übrigens sehr missverständlich ist, weil es nicht aussagt, dass eine Frau Jungfrau ist, sondern bei manchen Frauen sehr elastisch dehnbar ist, beim Sex nicht kaputt geht, bei anderen beim ersten Sex tatsächlich leicht einreißt, bei wieder anderen auch von Geburt an fehlen kann, deshalb finde ich, dafür geeignet ist. Aber das Hymen hat halt normalerweise die Form des Buchstaben O. Und in der Mitte diese Öffnung, damit das Menstruationsblut und auch die Vaginalflüssigkeit, Schleim abfließen kann und damit auch später der Penis eingeführt werden kann. Es gibt aber Normvarianten. Das heißt, es kann sein, dass das Hymen in der Mitte ein Segel hat, dass es zwei Öffnungen hat, also wie so eine Acht, eine liegende Acht aussieht. Es kann sein, dass es wie so ein Gießkannenkopf aussieht, dass die Scheide wie verschlossen wirkt, aber da sind Löcher, durch die das Blut abfließen kann, aber kein Penis, kein Tampon kann rein. Gibt verschiedene Varianten und in so einem Fall, manchmal ist es sogar komplett verschlossen, die Frau menstruiert, aber das Blut kommt nicht raus und sie denkt, ich kriege meine Tage nicht, dann müsste man das operativ eröffnen. Was übrigens dann das Hymen zwar eröffnet, aber nicht, es wird nicht komplett entnommen. Also es ist dann immer noch ein Hymen da. Es ist für Menschen, denen das sehr wichtig ist, auch für das erste Mal, dass das Hymen nicht verschwunden ist, wichtig. Und die kann man auch beruhigen, wenn so eine Operation tatsächlich mal ansteht. Mhm. Aber das sind halt so die wenigen Ausnahmen, in denen zum Beispiel operiert wird. Oder wenn es ein bindegewebiges Segel gibt, was die Scheide längs unterteilt, dann kann man auch keinen Tampon einfühlen und auch keinen Penis. Dann müsste das auch entnommen werden. Und dieses bindegewebige Segel kann daher kommen, dass bei allen Frauen, das ist auch wenig bekannt, wenn wir Babys im Bauch unserer Mama sind und unsere Geschlechtsorgane entstehen, die Gebärmutter, die Scheide, doppelt entsteht. Zwei davon am Anfang. Und die verschmelzen dann im Laufe der Embryonalentwicklung zu einer Gebärmutter und einer Scheide. Und wenn das mal nicht klappt, dann können Reste von dieser Doppelanlage zurückbleiben. Und das wäre dieses Segel, was da in der Mitte ist, das sich normalerweise ganz auflöst. Oder dass die Gebärmutter herzförmig ist, weil sie sich dann nicht zu einer Form einer umgekehrten Birne entwickelt hat, sondern oben noch diese Einziehung von den beiden Birnen, dass die da nebeneinander lagen. Und dann könnte man nicht sagen, ach, guck mal, Schatz, wie schön zum Valentinstag die Gebärmutter also ist herzförmig, sondern ja, so lustig, wie das klingt, ist das überhaupt nicht, weil das medizinisch große Probleme auch in der Schwangerschaft machen kann. Mhm. Zum Beispiel dazu führen kann, dass die Frau Fehlgeburten erleidet, weil wenn eine Schwangerschaft sich in dieses Horn einnistet und die Gebärmutter sich nicht so dehnen kann, wie sie das könnte, die Schwangerschaft nicht so lange ausgetragen werden kann. Oder dass tatsächlich auch zwei, also richtig eine Doppelanlage da ist. Das ist aber wirklich extrem selten. Und in solchen Fällen, lange Rede, kurzer Sinn, dann könnte man sagen, ist eine Operation sinnvoll, aber nicht, weil man jetzt erstmal einen Unterschied im Größenverhältnis feststellt.
Mhm. Mhm. Das waren jetzt echt viele Informationen und ich habe schon wieder was dazugelernt. Also es war auch wieder für mich Neues dabei, voll interessant. Und du hast ja auch Aufklärungsbücher geschrieben. Vielleicht dürfen wir dir an dieser Stelle auch mal erwähnen, dass das eigentlich nicht nur für Kinder ist, sondern es darf immer dazugelernt werden. Also holt sie euch gerne. Ich verlinke das in den Shownotes, alle deine Bücher, die du rausgebracht hast. Genau, lass uns noch mal einen Schritt weitergehen.
Wo du Aufklärung sagst, ich finde, Sexualberatung ist an vielen Stellen Aufklärung für Erwachsene. Aufklärung für Erwachsene im Sinne von, ich habe vielleicht Dinge in meiner Lerngeschichte noch nicht gehört oder nicht einordnen können. Und als ich angefangen habe, mein erstes Aufklärungsbuch für Teenager zu schreiben, da war das für Mädchen ab 13 und ich bekam relativ schnell Rückmeldungen von Eltern, und auch von Großmüttern und Lehrkräften, die sagten, danke, wir konnten endlich unsere offenen Fragen klären, weil sie gemerkt haben, wir können die Bücher auch für uns nutzen. Und so erlebe ich Beratung eben auch oft. Und ein Beratungsprozess übrigens, den kann es schon mal geben, aber manchmal sind das auch wirklich nur punktuelle Beratungen, dass ich Menschen ein- oder zweimal sehe, die sagen, ich habe jetzt was dazugelernt, ich kann jetzt die Thematik einordnen, wir haben jetzt eine Idee, wie wir weitermachen können. Das ist nicht jedes Mal ein total langer Prozess, in dem man steckt.
Ja, das ist echt ein guter Hinweis, auf jeden Fall. Also das kann ich auch nur bestätigen. Ich finde, dass wir sind jetzt im 2026 haben wir jetzt. Und wenn ich verschiedenen Therapeuten oder Sexualwissenschaftlern, also ne, die Wissenschaft, die entdecken jeden Tag neue Dinge oder jede Woche, jeden Monat. Und das ist so spannend und das ergänzt sich. Also es wird immer wieder neue Sachen aufploppen. Also das lohnt sich. Also nicht nur, weil man einmal ein Buch gelesen hat, zack, ist fertig, sondern dieses Wissen baut sich halt immer wieder auf, verändert sich auch, wird wieder korrigiert. Und ich finde, das ist ein super spannendes Thema und lohnt sich, da dem nachzugehen und sich immer mal wieder was anzulesen, reinzuhören. Auf jeden Fall. Genau, lass uns auch noch mal zu den Männern kommen. was jetzt ne, ausführlich bei den Frauen so die beleuchtet, was so sein könnte. Und wie, was denkst du, was erlebst du, was hast du mitbekommen, wie erleben Männer diesen Zustand, wenn es einfach nicht klappt?
Ja, auch sehr irritierend, weil auch Männer aus meiner Erfahrung oft überhaupt nicht darauf vorbereitet sind, dass das passieren könnte. Und es geht ja auch nicht darum, dass jeder jetzt mit diesem Denken reingeht, bei uns klappt es bestimmt nicht, sondern dass man das einfach mal gehört hat, weil es dann auch leichter ist, sich Hilfe zu suchen. Man geht ja in der Regel damit nicht hausieren und fragt mal so im Freundeskreis rum, bei wem hat es denn noch nicht geklappt. Und das, da finde ich zum Beispiel auch Team F sehr hilfreich. Wir haben selber als Ehepaar unser Start in die Eheseminar bei Team F gemacht und damals erzählte, da ging es ja auch um das Thema Sexualität, damals erzählte ein Ehepaar von seinem ersten Mal. Ich werde das nie vergessen, dass sie sagten, wir haben es probiert, es hat nicht geklappt, dann haben wir uns kaputt gelacht, sind eine Runde um den Block gegangen und haben es nochmal probiert. Und ich weiß gar nicht mehr genau gerade, wer das war, aber ich fand das so erleichternd, einfach zu hören, man kann das auch erstmal mit Humor nehmen und man kann es dann nochmal probieren. Man muss sich nicht so den Druck machen. Das muss jetzt beim ersten Mal auf jeden Fall klappen. Was vielen auch nicht so klar ist, ist, dass man den Erregungszustand des Mannes ja optisch viel besser ablesen kann als den der Frau. Einfach dadurch, ja, dass der Penis sich aufrichtet. Und das kann für manche Männer auch wirklich zum Stressfaktor werden. Der Penis ist ja nicht mit einem Knopf oder Hebel oder bewusster Muskelanspannung steuerbar, dass der Mann sagt, so jetzt spanne ich den einfach an, so wie ich meinen Bizeps anspanne und dann richtet er sich auf und ist fest und ist so lange stabil, wie ich das jetzt will, sondern er wird ja gesteuert über Botenstoffe, über das Gehirn, über sexuelle Erregung, die durch das Blut fließen zu den Schwellkörpern im Penis. Und die Schwellkörper sind ein länglicher Raum, in dem auch im Ruhezustand durch den Eingang immer Blut hineinfließt und hinten durch den Ausgang Blut wieder herausfließt. Auch wenn der Penis schlaff herabhängt. Und wenn jetzt sexuelle Erregung dazukommt, dann führen diese Botenstoffe dazu, dass mehr Blut vorne reinfließt, aber vor allem die hintere Tür sich verschließt und sich das Blut in dieser Kammer sammelt. Man kann sich das vielleicht vorstellen wie so eine Luftmatratze, die ja auch schlaff ist und wo ich dann Luft reinpumpe und die wird fest. Nur haben wir hier einen Eingang und Ausgang und die hintere Tür muss sich verschließen, damit das Blut nicht wieder rausfließt. Ist logisch. Und diese Festigkeit der hinteren Tür hängt aber davon ab, dass die Botenstoffe die auch verschließen. Und wenn ich mir jetzt Sorgen darüber mache, wird das klappen? Oder mir nicht klar ist als Mann, dass diese Anspannung dieses Schwellkörpers nicht immer gleich fest ist. Dass diese Tür auch mal wieder ein bisschen mehr durchlässt und dann der Penis sich wieder etwas schlaffer anfühlt und ich anfange, mir Sorgen zu machen, dann sendet das Gehirn Stresshormone aus. Und die Stresshormone öffnen die Tür noch besser. Und damit fließt halt noch mehr raus. Und das kann dann dazu führen, dass man merkt, oh, er kann es nicht willkürlich kontrollieren. Ja, und deshalb kann es auch sein, dass Männer in der Situation einfach schon damit Stress haben. Und die Erektion muss eine gewisse Festigkeit haben, damit der Penis in die Scheide eingeführt werden kann. Wenn aber jetzt noch dazu kommt, dass man ja, sich noch gar nicht so auskennt, wo ist jetzt die richtige Öffnung, wie weit ist das, jetzt klappt das nicht, dann erhöht sich ja der Stress. Und das kann auch dazu führen, dass es für den Mann schwierig wird. Oder dass er eben sagt, ich möchte der Frau jetzt hier gar nicht wehtun. Oder vielleicht auch irgendwelche komischen Geschichten gehört hat. Ja, das ist eigentlich so der Hauptgrund, weshalb es dann bei den Männern oder auch Anteile beim Mann sind. Oder dass der Penis eben einfach relativ gesehen deutlich größer ist. Und das ist nicht automatisch so, dass großer Penis, dann ist ja alles ganz toll, sondern auch das Herausforderungen bringen kann in der Sexualität. Aber man kann ja dann, wenn man weiß, wie man vorgeht und sich das ganze Thema nach und nach entspannt, auch zum Beispiel durch Dehnübungen, wenn sie denn angesagt sind, auch mehr Weite generieren in diesem Bereich. Und dann ist Sexualität natürlich auch irgendwann möglich. Mhm. Und dann scheitert es auch nicht daran, dass die Organe vielleicht am Anfang in ihrem Größenverhältnis nicht so gut zueinander gepasst haben.
Mhm. Ja, mhm. Also ich höre schon raus, so eine, ich bin so ein lösungsorientierter Mensch, ne? Und ich kann es kaum erwarten, jetzt gleich noch mal ein bisschen ein paar Ideen zu sammeln. Aber ich höre schon so raus, dass eine gute Portion Kreativität und Humor doch sehr hilfreich sein kann, eine angenehme und eine erfüllende Sexualität auch zu leben als Paar. Mit einer guten Prise, einer ordentlichen Prise und Schuss Beratung, glaube ich, kann das ganz gut werden. Genau. Wollen wir zu dem nächsten Punkt mal gehen, wo ich jetzt schon hingeteasert habe, zur Lösung, zu dem, was können Paare machen? Du hast jetzt schon so ein paar Sachen angesprochen, ne? Den haben wir, den Übungen, wir hatten kurz angesprochen, auch darüber zu sprechen, über die psychischen Faktoren und die als erstes anzugehen, das ist ganz wichtig. Und dann zu den Übungen, wollen wir da einsteigen?
Ja, ich würde tatsächlich, ich bin kein Freund davon, den Übungen jetzt in einem Podcast, Chor und Publico zu teilen, einfach weil es tatsächlich ja so ist, dass es nicht bei allen indiziert ist, sondern kontraindiziert sein kann. Also es kann der Schuss nach hinten losgehen. Ja. Und deshalb ist es nochmal, auch wenn Dehnübungen bei manchen Paaren wirklich eine Rolle spielen, so wichtig, dass man vorher versteht, was das Thema ist. Und manchmal stellt sich raus, wir brauchen gar keine Dehnübungen, sondern wir müssen nur die Geschichte hier besser verstehen, von die jeder Einzelne hier mitbringt. Und bei anderen ist es dran und bei wieder anderen ist erstmal der Gang zur Frauenärztin dran, um zu gucken, ist anatomisch alles okay, weil ich die Klienten in der Beratung nicht untersuche. Deshalb würde ich sagen, wenn ein Paar an diese Herausforderung kommt, dann ist es erstmal wichtig, Ruhe zu bewahren und nicht irgendwie sich selber fertig zu machen, wieso klappt das jetzt bei uns nicht. Ja, Informationen sich zu holen, sich nochmal klar zu machen, okay, was sind denn tatsächlich die Ausgangsvoraussetzungen? Und es vielleicht auch mal in unterschiedlichen Positionen zu versuchen oder wirklich mal zu gucken, wie geht das denn überhaupt? Kann ich einen Finger einführen oder kann ich das gar nicht? Oder wie, dass man einfach mal als Frau für sich rekapituliert, habe ich eigentlich Tampons benutzt? Die passen ja auch rein. Wie ist es mit der Vorsorgeuntersuchung? War ich bei der Frauenärztin? Konnte die mich untersuchen? Dann habe ich ja schon mal so ein paar Hinweiszeichen darauf. Ist die Scheide untersuchbar? Ist da eine Öffnung, wo auch was rein kann? Ja, also diese Informationen sich erstmal zu holen. Sich auch mal klar zu machen, was ist eigentlich für uns gute Sexualität? Ist das irgendwie immer automatisch Penis-Scheide-Verkehr in einer bestimmten Position, weil das meine Lerngeschichte so Spur ist? Oder ist das auch ja einfach unsere Intimität feiern in diesem intimen Bereich, den nur wir zwei teilen? Und was bedeutet das jetzt für das Paar im Sinne von Streicheln, von Stimulation mit der Hand, von ja, vielleicht Oralverkehr, wenn das für beide stimmig ist. Überhaupt, wie gut können wir reden? Wenn ein Paar nicht reden kann über Sexualität und sie kommen an dieses Thema, dann wird es ja noch schwieriger. Dann dreht man sich vielleicht nur enttäuscht weg und weiß gar nicht, was ist denn jetzt hier los und kann noch nicht mal drüber sprechen. Ja, Sprachfähigkeit möglichst erhöhen. Ich mache ja auch mache auch immer wieder dieses Aufklärungsseminar, Sexualaufklärung, Aufgabe und Chance, in dem diese Lerngeschichten näher betrachtet werden. Was prägt uns denn? Welche Einflussfaktoren von Kultur, Glaube, Herkunftsfamilie, Schamgefühl nehmen Einfluss auf Sexualität? Welche Aufklärungsquellen gibt es? Das kann auch wirklich lohnenswert sein, sich das mal anzugucken und dann auch daraufhin mal die eigene Lerngeschichte ein bisschen zu rekapitulieren. Und wenn ich damit allein nicht weiterkomme, kann auch Beratung wieder helfen. Sich insgesamt so ein Bild von Sexualität zu machen, was hat mich eigentlich geprägt? Stehe ich dem ganzen Thema positiv gegenüber oder habe ich insgesamt so das Gefühl, dass das muss halt jetzt, gehört irgendwie in die Ehe, aber eigentlich können wir damit oder kann eine Person damit nicht so viel anfangen oder bewertet das Thema negativ aufgrund der Lerngeschichte, wie sie damit in Kontakt gekommen ist. Ein Mann hat gesagt, er hat im Gemeindekontext immer gehört, als Teenager, dass es ganz schlimm ist, Sexualität, ganz schmutzig. Er hat sich davon fernzuhalten. Und nachdem er das immer und immer wieder gehört hatte, hat er irgendwann dann als junger Mann seine Frau kennengelernt, die auch aus einem ähnlichen Hintergrund kam. Und dann hieß es, so, jetzt seid ihr ja verheiratet. Jetzt erfreu dich an der Sexualität mit deiner Frau. Und er sagte, what? Ich kriege den Dreh im Kopf nicht hin, jetzt einfach das, was die ganze Zeit so schlecht benannt wurde, jetzt plötzlich gut finden zu sollen und entspannt da reinzugehen. Und das war wirklich ein Weg, ja. Mhm. Ja, also das wären mal so die Punkte, wo ich anfangen würde als Paar. Und dann, wenn man merkt, wir kommen damit allein nicht weiter, dann wäre es hilfreich, sich eine Sexualberatung zu suchen, die sich mit der Thematik auch auskennt. Und dann entsprechend zu gucken, was liegt denn jetzt wirklich drunter und was wären jetzt die ersten Schritte. Und es gibt wirklich Paare, die sehe ich ein-, zweimal und dann sind die fein. Mhm. Und es gibt andere, die brauchen mehr Begleitung.
Mhm. Ja. Ja. Ja, das ist ja auch wirklich, ja, ich möchte das so gern ermutigen und nochmal dickfett unterstreichen und nochmal einen Textmarker draufmalen, weil ich auch so ein bisschen den Gedanke hatte, viele Paare haben ja dann irgendwann auch einen Kinderwunsch und dann wird es richtig ein fettes Problem. Also dann ist es ja, also es gibt halt kaum andere Möglichkeiten, Kinder zu zeugen. Das ist der natürlichste Weg. Und von daher möchte ich so gerne ermutigen, nicht so lange zu warten, sondern wirklich sich von Anfang an ja so eine Offenheit und Neugier zu bewahren oder anzueignen als Paar. Ich habe jetzt zum Beispiel, das fand ich total gut, mir fiel es wieder in die Finger, unser Team F Liebesspiel. Da gibt es einen Bogen für über Sexualität, so low level, so wirklich mal einzusteigen und zu sagen, Schatz, hier komm, unsere Date Night, wir machen das mal zum Thema. Und da stehen halt tolle Fragen drin, gerade so zur sexuellen Lerngeschichte. Man erfährt wieder was über den Partner, was vielleicht ein Schritt näher zur Lösung sein kann. Also das möchte ich nochmal
unterstreichen. Das empfehle ich auch immer wieder Paaren in Beratung, gerade wenn es in der Kommunikation hängt. Du hast den Kinderwunsch angesprochen und das ist der Punkt, an dem manche Paare tatsächlich erst in Beratung kommen, wenn sie merken, jetzt kommen wir allein überhaupt nicht mehr weiter. Man kann das Thema parken, aber wenn man Kinderwunsch hat, dann wird es sehr herausfordernd. Insgesamt, du hast eben gesagt, das Liebesspiel, ja? Und das Liebesspiel kann helfen, Kommunikation zu stärken. Wenn man aber komische Lerngeschichten hat und sagt, wir brauchen insgesamt mal so eine ganz neue Ausrichtung, einen neuen Blick, einen frischen Blick vielleicht auch auf Sexualität, haben wir ja bei Team F nicht nur das Liebesspiel, sondern wir haben auch das Seminar Sexualität in der Ehe. Und da gibt es das in unterschiedlichen Regionen in Deutschland. Wir selbst leiten das in der Region Rheinland. Wir sind jedes zweite Jahr auf Schloss Wissen am Niederrhein, in einem sehr schönen Ambiente auch, in diesem Jahr im Herbst wieder, im Oktober, 9. bis 11.10. Und das ist so ein Wochenende, wo man als Paar auch ein Stück Begleitung hat im Sinne von Es gibt Vorträge zum Thema, es gibt Gesprächseinladungen für das Paar, jetzt nicht in der Gruppe. Ich tausche mich nicht in der Gruppe über Sexualfragen mit anderen aus, sondern man ist da wirklich als Paar für sich mit unterwegs. Klar sind da auch andere Paare, aber es geht nicht darum, warum ist hier jeder hier, sondern dass man zum Thema Sexualität mehr Wissen, Impulse bekommt. Man hat die Möglichkeit, auch wenn man das möchte, mal mit einem Mitarbeiterpaar für eine halbe Stunde zu sprechen und vielleicht mal jemanden von außen drauf gucken zu lassen. Für manche ist das niederschwelliger, als direkt sich zur Beratung irgendwo anzumelden. Und das kann auch einem Paar wirklich gut tun, dass man sagt, wir bringen noch mal so einen ganz anderen Fokus da drauf. Und alle 2 Jahre machen wir das online. Und da haben wir gesehen, das ist auch nochmal eine ganz andere Zielgruppe, die wir damit erreichen können.
Das klingt richtig gut. Wir waren ja schon, ich glaube, 2-mal dabei. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Aber das kann ich auch wieder nur bestätigen. Das ist sehr bereichernd. Und wenn man so ein bisschen, nicht ein bisschen. Ihr kreiert einen Raum. Ihr kreiert einen Raum, wo das möglich ist. Und ihr bietet so eine große Chance dem Paar, das sich vielleicht schwer tut oder vielleicht auch total offen ist und voll Spaß dran hat, ins Gespräch zu kommen und Input zu hören. Und das ist großartig. Also das ist richtig gut. Ich bin sehr stolz, dass wir das mit euch anbieten können. Und da wirklich jemand zu sein, der hilft und unterstützt bei der Sprachfähigkeit und wieder Wege auf zueinander und zu Lösungen findet. Richtig gut.
Ja, ich bin jetzt seit 2004 bei diesem Seminar.
Wow.
Das ist schon eine lange, lange Geschichte, die wir damit haben. Wo du gerade Input sagst, fällt mir noch ein zum Thema Sprachfähigkeit und Informationen, dass wir vom Weißen Kreuz, da arbeite ich ja als Fachberaterin für die frauenheilkundlichen Themen, im Internet auf der Weißen Kreuz-Seite eine Mediathek haben, in der unser Material zu 99% im kostenlosen Download ist. Das heißt, man kann sich ganz Zeitschriftenarchiv herunterladen, man kann Denkangebote, Arbeitshefte zum Thema herunterladen und da auch als Paar mal reingucken und sagen, vielleicht nehmen wir uns mal so einen Artikel und lesen den gemeinsam und kommen darüber ins Gespräch. Das finde ich auch sehr wertvoll. Und da übrigens, genauso wie auch auf der Team-F-Seite, gibt es jeweils die Möglichkeit, auch nach dem Beratungsnetzwerk zu gucken. Bei Team-F gibt es ja auch eine Beratungssuche und am Weißen Kreuz haben wir das auch, dass man gucken kann, wer berät zu diesen Themen in meiner Gegend.
Richtig gut, hast du noch gut ergänzt. Ich habe da auch schon oft reingeschaut und es ist echt wie eine tolle Bibliothek eigentlich, ne? Zu diesen rund um das Thema Sexualtherapie und Sexualität und Körperlichkeit. Also da findet man sehr viel. Genau, so, und du hast ja auch noch ein Buch geschrieben. Und was ganz Neues, ganz frisch, was ist gerade bei dir los?
Das Buch ist gar nicht so ganz neu, aber eigentlich immer sehr zeitlos aktuell. Das ist das Buch Frau sein, Sexualität mit Leib und Seele, wo es um Identität und Sexualität geht, weil letzten Endes muss ich ja auch bei mir angekommen sein, um mich auch mit jemandem anderen einlassen zu können und in diese größtmögliche Nähe zu gehen, die ich in Sexualität habe. Und als ich dieses Buch geschrieben habe, ging es halt so um die Frage auch, wer oder was hat mich eigentlich zur Frau gemacht? Was sind meine prägenden Faktoren? Was ist mein Bild auf Sexualität, was durch Lerngeschichte entstanden ist? Aber was ist auch Gottes Idee von Sexualität? Und dann auch so eine Reise, auf die man vielleicht gehen kann, und zu sagen, vielleicht kann ich meine Lerngeschichte nochmal neu ausrichten. Und auf diesem Buch ist vorne so ein Kopf drauf, dieses Profil findet man im Buch immer wieder an Stellen, wo man innehalten kann und eingeladen wird, durch vertiefende Fragen für sich das ganze Thema nochmal neu zu reflektieren. Und dieses Buch lesen inzwischen nicht nur Frauen, sondern auch Paare gemeinsam oder auch manchmal Männer alleine, weil sie sagen, es gibt jetzt nicht genau das exakte Pendant für Männer. Es gibt ein Buch Mann sein, Sexualität mit Charakter von Matthias Burhenne, was aber vergriffen ist, aber einen anderen inhaltlichen Schwerpunkt hat. Und Männer sagen, ich kann ja an den Stellen, wo es um Frau sein geht, was hat dich zur Frau gemacht, mich genauso fragen, was hat mich denn als Mann geprägt? Und das höre ich immer wieder auch von Paaren in Beratung, dass ihnen das geholfen hat, auch in Interaktion ihre Sprachfähigkeit zu verbessern, sich besser zu reflektieren. Und das vielleicht nochmal so als Tipp. Mhm. Und ja. Das war ein Hardcover bei SCM Hensler. Und dann habe ich das selber nochmal als Paperback mit 3 Zusatzkapiteln aufgelegt. Also wenn man das sich holt, wäre das Paperback das, wo mehr Inhalt drin ist. Wollte ich nur faire halber dazu sagen. Da ist aber ein Kapitel zum Thema nicht vollzogene Sexualität drin. Ein kurzes, um das Thema bekannter zu machen.
Ja, sehr gut. Danke für den Tipp. Also für beide Tipps sozusagen. Ja, voll gut. Ja, Ute, ich würde sagen, wir kommen langsam zum Schluss. Das war sehr gehaltvoll, sehr informativ. Da war viel drin und ich hoffe, wir konnten den einen oder anderen ja so ein Hinweisschild auf seinen Weg vielleicht bieten und ja, konnten da ganz hilfreich sein. Zum Schluss, wenn vor dir ein Pärchen sitzt, das vielleicht hier gerade den Podcast hört und ein Wort der Ermutigung braucht, das tut immer gut, was würdest du dem Paar sagen?
Ich würde sagen, dass ich sie ermutigen würde, an dem Thema dran zu bleiben. Auch wenn sie vielleicht jetzt erstmal feststellen, das ist uns nicht so positiv begegnet, wie wir es vielleicht erwartet haben. Von einer solchen Situation in eine gute Sexualität zu kommen, ist nicht ein Lichtschalter, den ich umlege, da macht es Schnipp und plötzlich ist alles anders. Aber wenn ich gucke, wo ist mein Handlungsspielraum, wo ist der erste Schritt in eine neue Richtung, mich nochmal aufzumachen und mir vielleicht auch externe Hilfe dazu zu holen. Auch vielleicht nur für so einen kurzen Schritt erstmal auf dem Weg. Dann tun sich auch neue Horizonte auf. Und da mache ich unbedingt Mut. Ich habe schon so viele begleitet auf diesem Weg und es ist so schön, immer wieder auch ab und an mal so eine Nachricht zu kriegen, ja, wir haben es jetzt geschafft, wir brauchen keinen Termin mehr oder dass dann eine Karte kommt mit einer Babyanzeige und ich denke, ja, es ist nicht nur das eine, sondern das andere, was sie eben auch, wo sie für sich das Land eingenommen haben. Und ja, da mache ich unbedingt Mut. Sexualität ist Gottes sehr gute Idee und es ja, sich da so einen Weg auch zu suchen, den für sich zu gestalten und nicht primär mit dem stecken zu bleiben, was man vielleicht aus der eigenen Lerngeschichte mitbringt oder auch an Frustration erlebt hat, sondern zu sagen, da geht noch was.
Und das mag ich so an dir, Ute. Du hast da so einen tollen, wertschätzenden, lösungsorientierten Blick. Und besonders bei dem Thema muss ich das echt nochmal so ergänzen, so ein bewertungsfreie Haltung. Und auch eine sehr wertschätzende. Also ihr seid, glaube ich, bei Ute sehr, sehr gut aufgehoben. Besucht das Seminar, macht einen Termin und erkundigt euch, informiert euch. Genau, also vielen, vielen Dank für deine Zeit, für die Offenheit, für deine fachliche Expertise und vor allem für dein Herz, deine Haltung. Das macht mir sehr, sehr viel Freude, mit dir zusammenzuarbeiten. Genau, also vielen Dank, dass du da warst.
Sehr gerne, vielen Dank.
Das war's mit dieser Episode. Du möchtest mehr hören? Dann folg uns doch einfach. Wir freuen uns über Kontakt mit dir. Schreibe uns einfach eine Mail an podcast@team-f.de.
Und wenn du wissen möchtest, welche Seminare und Aktivitäten Team F für Singles, Paare und Familien anbietet, besuch doch die Website www.team-f.de. Tja, und jetzt bleibt uns nur noch zu sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal.